Willkommen bei Sternwege. Ich bin Hannes und hier bist du nicht allein. Wir sprechen über Trauer, Verlust und Hoffnung. Themen, die tief berühren können. Wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, hör dir diese Folge vielleicht mit einem lieben Menschen zusammen an. Denn gemeinsam ist man stärker.
Hallöchen, bevor dich jetzt hier die normale Folgeneröffnung erwartet, wie du sie kennst. Kurzer Disclaimer, das hier ist eigentlich ein Einteiler gewesen, 2 Stunden lang. Wir haben uns aufgrund der thematischen Vielfalt entschieden, dass wir einen 2-Teiler draus machen, 2x1 Stunde. Und dabei, weil wir das erstmal zu dritt in einem Raum aufgenommen haben, haben wir ein neues Audio-Setup probiert. Das hat nicht funktioniert, deswegen klinge ich diesmal sehr hannig, weil ich über die Mikros der Mädels mit aufgenommen wurde. Aber ich hoffe, das tut ihm keinen Abbruch. Sorry für die etwas schlechtere Audioqualität diese Woche. Übernächste Woche gibt es den gewohnten Standard. Nächste Woche gibt es ja Teil 2. Und das wollte ich kurz loswerden. Und an dieser Stelle viel Spaß mit der Folge diese Woche. Hallo, 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 hallo. Es ist wieder Sternwege-Zeit. Dein Podcast über Sternkinder, für Sternkindeltern, Angehörige, Mitführende und so weiter und so fort.
Von Sternkindeltern.
Right. Und es ist die erste Folge nach der Messe. Es ist folgentechnisch betrachtet Tag 1 nach der Messe, wenn du so möchtest. Gesamtheitlich betrachtet ist es jetzt irgendwie so 4 Tage her. Es ist aber auch gefühlt irgendwie, es war gerade erst gestern, es ist schon der Ewigkeiten her, alles sein, weil einfach so viel passiert ist. Und gerade bei Tim und mir dann auch so Sachen passiert sind, wo du sagst, es gibt halt irgendwie keine Zufälle. Aber damit das hier nicht zu melancholisch wird und wir nicht direkt in so ein Messe-Recap starten, habe ich mir einfach gedacht, beziehungsweise ich habe es mir nicht gedacht, das hat sich so ein bisschen aufgrund der Terminplanung ergeben, dass wir einfach direkt mit einer Gastfolge nach der Messe reinstarten. Und es ist tatsächlich eine dieser Aufnahmen, auf die ich schon, ich will nicht sagen, mich länger gefreut habe oder darauf hingearbeitet habe, weil ich mich ja irgendwie auf alle Gastaufnahmen freue. Aber an der Stelle ist es einfach so, dass es mal wieder eine dieser Geschichten ist, das Ähnliche mit Tim. So, was denn?
Ja, ich freue mich nur.
Nee, es ist so wie mit Tim, so dieses, man sagt so, ja, man kennt sich schon so ewig, aber da ist ja wieder die Frage, wie definiert man jetzt, man kennt sich? Also es ist mehr so, man weiß halt seit ewig voneinander, dass es sich gegenseitig gibt. Also bei Tim ist es so, theoretisch kennen wir uns seit der 5. oder 6. Klasse, da habe ich das erste Mal auch mich mit ihm ausgetauscht, über andere Freunde. Aber kennen ist jetzt schon ein starkes Wort dafür und bei dir, Kaya, schön erstmal, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Es ist ja genauso. Also ihr beiden hattet das Thema letztens noch beim Mini-Club, dass er nicht sagt, wann das so ist. Es ist irgendwie noch aus unseren ganz wilden Zeiten.
Ich war auf deinem 18. Geburtstag.
Genau, gekannt hat man sie ja schon so ein knappes halbes Jahr vor, glaube ich, müsste das gewesen sein. Im Rahmen meiner damals ersten Beziehung mit ganz jungen, blutjungen 17 Jahren. aber es war auch so krass, als ich das mit dem 18. Geburtstag erst mit Nicole letztens hatte, habe ich so überlegt, ey krass, wenn ich dieses Jahr Geburtstag habe im Juni, dann ist das einfach die Hälfte meines Lebens her. Also ich werde 36 dieses Jahr. Ne? Und dann fühlt sich das so irre weit weg an und es fühlt sich so jung an, also ich meine, ich finde auch andere 18-Jährige, die ich jetzt sehe, jung. Aber wenn ich selber darüber nachdenke, dass ich vor 18 Jahren 18 war, denke ich mir so, Gottes Willen, was ist seitdem alles passiert?
Ja.
Ich weiß nicht, wie es euch geht.
Ja, also, das ist...
Wir sind ja so eine Altersrange irgendwie. Und
kenne ich auch.
Ja.
Es ist ja absolut wild.
Ich bin Mitte 20 stehen geblieben.
Wenn ich so sehe, wer jetzt alles volljährig ist, finde ich einfach Wahnsinn.
Gruselig, ne?
Ja, es ist schon...
Ja.
Also ich fand es damals schwierig, als ich darüber nachgedacht habe, dass jetzt Leute Auto fahren dürfen, die nach 2000 geboren sind. Das war so, die können ja erst 12 sein. Weil ich selbst war ja immer noch 20, so in meinem Kopf. Ne?
Mitte 20 stehen geblieben.
Ja, irgendwie ist es, weiß ich nicht. Vielleicht liegt es auch an den Frühlingsgefühlen, keine Ahnung.
Nee, ich glaube, unsere Eltern haben sich auch so gefühlt, als sie so alt waren wie wir.
glaube ich auch.
Wobei, ich muss sagen, ich glaube, es gibt, man darf diese nicht verwechseln mit nicht alt werden wollen.
Nee.
Weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen, ich fühle mich halt noch so wie Mitte 20, aber ich akzeptiere, dass ich 36 bin. Zumindest, wenn es darum geht, dass ich ins Spiegel komme und mir sage, also, fand das so witzig. Letztens waren wir, war das auf dem Zeltplatz oder war das hier zu Hause? Ich stand da rum und meine Mutter stand neben mir und fing so an, in meinem Bart rumzuzwirbeln.
Ich glaube, das war, ja, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das
ich
war
weiß,
hier.
Jedenfalls habe ich jetzt zu ihr gesagt, versuchst du gerade ein graues Haar da rauszuziehen, beziehungsweise respektive, es gibt ja keine grauen Haare, es gibt ja nur weiße Haare, die durch den Vorhang scheinen, aber habe ich gesagt, versuchst du gerade ein weißes Haar da rauszuziehen? Ja, das steht hier so ab. Ich sag, fang gar nicht erst an. Ich könnte jeden Morgen 5 Minuten vorm Spiegel verbringen, um die weißen Haare aus meinem Bart zu entfernen, nur damit die gleiche Anzahl am nächsten Tag auch wieder da ist. Und das sind so Sachen, ich könnte jetzt so sagen, ich habe witzigerweise vorhin beim Döner holen so einen Mann gesehen. Ich schwöre, der war auf dem Kopf, der hat eine Mütze aufgehabt, aber du hast einen Korsetten drin, dass der auf dem Kopf komplett grau war, ne? Und sein Schnäuzer war pechschwarz. Da hat gesagt, das ist biologisch gar nicht möglich. Ich meine, es ist ja bei Männern auch so, dass der Bart eigentlich ergraut vor dem Haupthaar. In der Regel. Jedenfalls habe ich gesagt, da ist doch irgendwas, also, ne? Ey, ich glaube nicht, dass es alt beziehen war. Jedenfalls wollte ich sagen, ich akzeptiere das einfach. Also ich habe zu Anfang tatsächlich so angefangen, weiße Haare im Kopf so rauszuzupfen.
Ja, ich auch, so, weil die so vorstehen.
Mach ich
oder
auch,
so.
Die stehen ja an wie so eine Antenne.
Wirklich,
ja.
Weil es denn wirklich gerade bei uns Männern, die wir denn nicht färben, was bei euch Frauen ja noch länger gang und gäbe ist, dass da gefärbt wird unter Umständen, sind es dann wirklich vereinzelte gewesen, wo du sagst, die fallen jetzt auf. Aber wenn es einfach irgendwann so ein bisschen flächig wird, wie bei mir jetzt die andere Seite und dann schläft, dann sagst du einfach, hat jetzt ein gutes Gesamtbild, kann jetzt so bleiben. So. Aber das ist halt eine Akzeptanz im Alter, wo ich sage, das ist okay. Aber es gibt auch so Menschen, die haben so Angst davor, die würden ja quasi nicht mal willentlich über ihr Alter sprechen. Die sagen so, ja, ich bin Mitte 20 und über den Rest reden wir nicht.
Ja, das sind die ganzen älteren Diven.
Ja, und ich glaube, deswegen, da wollte ich auch noch, da muss man unterscheiden.
Ja, also ich denke halt, gestern war ich noch 24 und dann lief halt noch die geilste Hausmusik in meiner Stammdisco.
Ja.
Wo ich dann von links nach rechts getanzt bin.
Ja, ich musste letztens wieder drüber nachdenken, als ich mit dem Auflegen angefangen habe, das war ja so 2007, 2008 auch, 2009, dass das jetzt einfach bald 20 Jahre her ist. Das heißt, das, was ich da aufgelegt habe, oder was ich ja heute dann auch noch auflege, weil es mir von damals noch gefällt, das ist so, wie als meine Eltern in den 2000ern einfach die Musik der 80er gefeiert haben.
Oder meine Eltern den 70er, in den 90ern.
Mit dem Witz, dass ich die Musik der 80er heute selbst noch feiere, was ja schon jetzt 40 Jahre her ist.
Das ist verrückt.
Ja. Und dann denke ich mir so, also ich sag mal so, was mir wirklich Angst am Altwerden macht, ist nicht das Altwerden per se, sondern es ist irgendwie tatsächlich, wenn ich jetzt auch in Bezug auf die Messe so aktiv drüber nachdenke, so dieses, dass ja zwangsläufig die Zeit, die uns noch bleibt, weniger wird. Da führt ja einfach kein Weg dran vorbei. Und das ist das Einzige, was mir daran, ich weiß nicht, ob Angst machen der richtige Begriff, das ist das Einzige, was ich daran schade finde oder was mich traurig stimmt. So.
Wie aber, sind wir da jetzt hingekommen?
Naja, also irgendwie haben wir...
Dadurch, dass wir uns schon sehr lange kennen.
Ich habe irgendwie geschafft, den Bogen zur Messe nochmal zu spannen. Aber ich wollte damit sagen, es ist aber auch wichtig, weil es wiederum hilft, die Tage, die wir haben, bewusst zu gestalten und bewusst zu leben.
Amen.
Und halt vielleicht auch manchmal einmal mehr über Dinge nachzudenken, ob das jetzt so schlau ist, wenn ich nicht vielleicht einem frühzeitigen Ableben entgegensinne. Oder aber manchmal auch einfach einmal weniger drüber denken und einfach machen. Du hast es ja vorhin auch in deiner Story gehabt. Also Kaya hat, ich wollte es reposten, plötzlich stand Kaya in meiner Küche, weil ich da meine Entsorgen war und die Haustür offen war. Und Kaya dachte, sie ist offen, weil das Kind gerade ist bei uns, dass sie nicht gehen muss. Also wir haben uns blind verstanden, wenn man so möchte. Jedenfalls hatte sie gesnappt, sie ist auf dem Weg zu uns. Also Kaya ist tatsächlich nicht live zugeschaltet, sondern die sitzt bei uns am Esstisch, weil Kaya aus demselben Ort kommt wie wir, um das nochmal aufzuklären. Und da schrieb sie, sie ist halt aufgeregt und ist ihr erstes Mal, aber einfach mal machen könnte ja cool werden. Und das ist halt auch so mein Motto mittlerweile. So. Könnte ja amazing werden. Huch. Das ist so wie, Tim hat's gerade gehabt, das hat er mir noch erzählt. Der war ja auf dem Geburtstag am Samstag. Und als wir Samstagnachmittag auf der Messe standen, hat er absolut gar keinen Bock.
Ja, das kennst du doch auch.
Der war so auf, die Messe war anstrengend, das hat alles ein bisschen gecrashed im Kopf. Und ich möchte einfach nur zu Hause auf meiner Couch sitzen mit einem alkoholfreien Hefeweizen und mich berieseln lassen. Und dann sagte Heike von Dein Sternchen noch zu ihm, naja, aber das sind ja meistens die Veranstaltungen, die richtig gut werden.
Ja, ja, kenne ich auch.
Und am nächsten Tag oder am Montag erzählte er mir dann, dass das tatsächlich so eine Veranstaltung war. Er hatte irgendwie einen ehemaligen Jahrgangskammer- oder Sport-LK-Kameraden von uns getroffen und noch irgendeinen Kumpel, den er jetzt seit 20 Jahren nicht gesprochen hat. Und er sagt, es war einfach so geil, diese Gespräche und so. Und das war einfach schön zu hören, dass sich auch der Aufwand mit der Bahnfahrt gelohnt hat.
Ja.
Und da 2,5 Stunden auf den Böschungsbahn zu warten. Also wir haben ja gesagt, erst haben die von deinem Stand gesagt, Tim fährt die Bahn, oder meinte er, fährt mit der Bahn. Und dann haben wir, als ich ihn erzählt habe, gesagt, jetzt muss er auch noch den Brand löschen. Also Tim macht ja immer alles selber. Nee, aber das war so die Geschichte dazu. Ja. Brücke geschlagen, Woche Revue passiert.
Also, fassen wir nochmal zusammen. Ihr kennt euch seit du, weiß ich nicht, 17 bist.
Seit 20 Jahren.
Ja, dein halbes Leben.
Zwischendurch hast du den Augen verloren.
Das,
ja.
Das kennt wieder ein sehr starkes Wort. Also ich wusste damals, in welche Klasse du gehst, auf welche Schule du gehst und wie du heißt.
Ja.
Und dann haben sie mich auch verlassen.
Habt ihr nicht geredet?
Naja, nee, aber als beste Freundin von, in dem Fall.
Du warst so das Plus Eins.
Was hast du denn so für Berührungspunkte?
Ja, keine Ahnung.
Warst du damals so?
Ich kenne das ein bisschen anders so.
Ja, du fährst halt so vielleicht mit dem Auto durch die Gegend oder du gehst mal, was weiß ich, ins Kino oder was weiß ich. Aber das ist ja nicht so dieses, du sitzt zu Hause und du hältst dich über dein Leben.
Nee, das macht man ja auch in dem Alter nicht.
Ich meine, ihr habt ja viele Dinge anders gemacht.
Naja.
War nicht alles gut sicherlich, sonst wäre ich nicht irgendwann zu uns rübergekommen, aber.
Nee, die Chancen waren ja einfach viel besser. Ich meine, guck an, sonst hätte ich dich nicht gefunden.
Ja. Aber ich bin ja, wenn man per se will, auch ein Produkt des Ostens.
Mhm.
Aber du hättest mich im Osten nicht gefunden.
Ich hätte dich nicht. Es sei denn, du hättest wenn du dein Abi.
Theoretisch haben wir uns im Osten
gefunden. Wenn du dein, wenn du dein Abi geschafft hättest, hätte ich dich im Osten gefunden.
Ja, aber du hast mich ja so im Osten gefunden auf Airbnb.
Ja.
Ist ja hinter die Grenze.
Ja, ja, ist richtig.
Ich habe nur keine Mauer mehr zu der Zeit.
Nee.
Besser ist.
Eieieiei. Nee, so.
Wie gesagt, Woche war anstrengend. Also ich habe das Tim auch schon erzählt. Montag war echt noch Körper auf Sparflamme, weil das Wochenende hat ganz schön nachgeheilt.
Emotionen sind einfach auch echt anstrengender, als man so glauben mag.
Ja. Mhm.
Also egal, ob positive, auch Freude kann erschöpfen, aber so überwältigende Emotionen, das ist einfach anstrengend.
Ist ja, so wie Schlafen nicht gleich Schlafen ist. Also ich habe jetzt nicht geschlafen in der ersten Nacht in Bremen, aber ich habe morgens einfach gemerkt, dass der Schlaf qualitativ nicht so gut war, weil einfach ganz viel im Kopf passiert ist.
Mhm.
Und ich habe es ja auch in der Folge da beschrieben, das ist so ein bisschen so, ja, unsere Kinder wachsen im Schlaf, die verarbeiten auch ganz viel. Und was wir halt machen, ist, wir verarbeiten auch, wir wachsen halt nicht mehr. Bei uns geht es eher in die andere Richtung.
Mhm.
Also wir sind ja froh, wenn wir am nächsten Tag das gleiche können wie den Tag davor.
Mhm.
Und nicht weniger.
Ja. Ich muss kurz was fragen. Wolltest du dich nicht muten?
Nein.
Okay, gut. Dann schneidest du das jetzt raus, was ich gesagt habe. Ich habe eine Pause gelassen.
Ja.
Gut.
Ich habe das unter Kontrolle.
Vielleicht
lasse ich es auch drin.
Go ahead, my friend.
Das sind immer lustige Anekdoten.
Ja, du.
Das ist wie mit, muss die Lampe nicht grün leuchten? So, Tech Talk over.
Ja.
Das war Tech Talk mit Nicole. Immer wieder ein Highlight. Da passieren manchmal auch ganz witzige Dinge. Nicole ist übrigens auch, kleine Anekdote, der Mensch. Es gab ja früher bei Schüler-VZ, MyVZ und so diese Gruppen, mit denen man sich selber beschrieben hat, damit andere sofort wissen, was für ein Mensch ist.
Ja,
das waren noch Zeiten.
Ich schwöre, du warst bestimmt in der Gruppe, wenn die Batterie leer ist, drücke ich fester auf den Knopf.
Nein.
Nicole ist auch so, wenn das iPhone mal so ein bisschen hängt oder so, man kann ja öfter drauf tippen oder swipen oder so, vielleicht passiert da irgendwas.
Oder
mal
schütteln.
Ja, ja, vielleicht hat er es nicht direkt gemerkt, dass ich es angetippt habe.
Ja, ja, klar.
Ja. Ich bin ja manchmal schusselig, deswegen.
Ja, wie gesagt, der Schüler-VZ-Gruppe, wenn die Batterie leer ist, drücke ich einfach fest.
Nein.
Na doch.
Ich glaube, da war ich nicht drin.
Ich darf kein Schiller vorzählen im Osten.
Ich war da schon im Westen, du Doofi.
Aber dann warst du ja eigentlich schon.
Aber warte, nee, nee, nee.
Dann warst du ja eigentlich schon in Main VZ.
Ja, 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 nee, Schüler VZ war ich tatsächlich gar nicht. Ich war bei Main VZ.
Oder Studi VZ.
Nee, Main VZ war ich. Ach Gott, wir haben das noch Zeit.
Ja.
Was für Zeiten. Ja.
Ja. So. Soll Kaya mal was über sich erzählen?
Jetzt müssen wir mal eine Brücke schlagen.
Ja.
Also. Die Frage, die sich ja, glaube ich, Zuhörer immer stellen, ist, was macht Kaya hier? Also erstmal haben wir mit Kaya seit langem mal wieder eine besondere Person hier, was die Konstellation zu Sternwege angeht.
Hm.
Also es ist so, ich glaube, die wenigsten Gäste haben Sternwege nie oder gar nicht gehört. Aber wenn denn immer nur sequenziell. Also ich sag mal, einige Gäste hören, glaube ich, mal rein nach dem Motto, wo präsentiere ich mich dort, ne? Bin ich damit d'accord?
Mhm.
Einige Gäste hören ihre eigene Folge. Und manche Leute picken sich halt nur raus, was sie interessant finden. Und dann gibt's aber so Leute wie Kaya. Die hören einfach seit Stunde 1. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich auch versucht, drüber nachzudenken. Ob das schon war, bevor Tim dabei war?
Ja.
Oder ob die Connection erst über Tim kam, weil ihr euch auf Social Media
habt? Also das kann ich auflösen. Oh. Als du angefangen hast mit Sternwege, da hast du doch bei Insta nach diversen Accounts gesucht, denen du folgen kannst und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht warum, aber dein Account wurde mir vorgeschlagen und den habe ich dir weitergeleitet und gesagt, hier, guck mal, kann interessant sein. Und dann sagst du,
aber das war schon so ein bisschen auf Follow-Basis denn anscheinend, weil ich bin dir gefolgt, dadurch hast du mich gesehen, dadurch hast du reingehört. So.
Genau, ja, also, mir sagte der Name was, ich wusste nicht mehr ganz genau, wo ich dich hinsortieren darf.
Ja.
Aber genau, und dann ging es danach ja erst mit dem Podcast dann los. Okay, also so, okay. Das war,
als ich den Account gerade hochgefahren habe.
Bin vom ersten Reel an, bin ich dabei.
Ja, das ist ja auch mal schön, dass wir hier auch Leute haben, die quasi Woche für Woche hören. Zumal, habe ich ja letztens auch gesagt in einer Folge, du bist ja sogar eine dieser Hörerinnen, die montags schon immer drauf hinfiebert, weil du, wir hatten das Thema im Pre-Talk so ein bisschen, dass wenn man viele Podcasts hört und viele verschiedene, dass man so genau weiß, der Podcast kommt an dem Tag, der an dem, den kann ich an dem Tag hören, das passt genau zu der Autofahrt, das passt zu dem Spaziergang und so weiter. Und ich glaube tatsächlich aber für Menschen wie dich ist das, was ich hier mache, die schwerste Hürde, dass du nie weißt, wann die Folge geht.
Ja, aber das ist nicht so schlimm.
Mit den 2-Stunden-Folgen schaffst du es motors nicht.
Nee, aber nee, das stimmt, aber ich habe dann ja auch abends oder nachmittags oder spätestens am Dienstag, wenn ich dann eine Hunderunde gehe, dann höre ich halt den Rest. Ja. Oder in der Einschlafbegleitung oder so, bin ich so mit halbem Ohr dann.
In der Einschlafbegleitung, das ist mir noch nie eingefallen.
Doch, da höre ich gerne was.
Das ist tatsächlich so das, wo ich das meiste schlechte Gewissen habe, wenn ich immer weiß, dass die Folgen länger als gewöhnlich werden, weil ich immer denke, also es tut mir am meisten für die Leute leid, die so ihre feste Montagsroutine haben und die da irgendwie auf so eine halbe, dreiviertel Stunde hoffen. Und dann komme ich da um die Ecke, das wird übrigens in 2 Wochen, ich war euch jetzt schon mal vor Ausstellung, passiert mit Adriane, das war 1:45. Und da ist auch nicht viel Schnitt drin. Also.
Ja, aber da bin ich eine sehr flexible Hörerin und nehme mir dann eben die Zeit. Ich habe auch die Messefolgen tagesaktuell gehört.
Das haben aber tatsächlich einige gemacht. Also ich war überrascht dafür, dass wir Wochenende hatten, dass der Tag 1, glaube ich, irgendwie so übers Wochenende 20 Streams generiert hat. Und der Tag 2 auch so 13, 15. Also tatsächlich haben die Streamzahlen sich so ein bisschen verhalten wie montags morgens. Das hat mich sehr überrascht.
Mhm.
Gerade weil das ja in Summe dann auch 1,5, 1,75 Stunden irgendwie war, was wir da wieder zusammengeschustert haben.
Hm.
Na, jedenfalls, jetzt bist du aber, jetzt hast du die Seite gewechselt.
Ja, jetzt sitze ich auf einmal hier.
Ich sitze dir im Ohr, so, du sitzt mir gegenüber.
Ja.
Und wir haben uns ja auch schon zwischendurch mal ein bisschen ausgetauscht. Also ich glaube, die intensivste Beziehung haben wir 3 gerade durch den Mini-Club, in dem du jetzt regelmäßig schon seit ein paar Monaten ja fast.
Wann ging das los? November,
seit
Dezember?
November. Ja, von Anfang an da war es was, dann Anfang November sind wir gestartet.
Und dann haben wir uns zwischendurch einmal beim Väter Delphi gesehen und beim Väter Mini-Club, wobei der ja recht kurz ausgefallen ist, leider.
Genau.
Dadurch, dass ja der erste Termin ausgefallen ist, der zweite hat stattgefunden, am dritten war
Mats krank. Mit der
Blase.
Fieber, genau.
Fieber und Durchfall, so war das. Ja. Das war noch vor der Blasenentzündung.
Genau, aber eine Fortsetzung ist da ja geplant.
Ja.
Ich habe ihn heute angemeldet, er weiß es nur noch nicht.
Ja, das ist gut, weil ich vergesse es sonst.
Ich habe dich angemeldet vorhin.
Und genau, das ist so unsere aktuelle Beziehung zueinander. Aber du hast ja trotzdem aus deinem Berufsbild einiges Spannendes auch zu berichten zu dem Thema.
Ja.
Was du uns ja auch schon eröffnet hast. Also mal kurz zur Einleitung, das habe ich auch im Pre-Talk gesagt. Dein Beruf, sowohl der vorausgeübte als auch der aktuelle ausgeübte, habe ich ja gesagt, also die Quote, dass du da auch Sterneltern triffst, ist unwahrscheinlich hoch.
Ja.
Weil du eigentlich nur mit Familien zu tun hast, die mindestens ein Kind an der Hand haben. Schon in deinem vorigen Beruf als auch jetzt. Und wir haben halt gesagt, wo ein Kind an der Hand ist, ist die Chance äußerst hoch, dass es Sternkinder gibt.
Mhm, genau. Ja, bei den meisten weiß man es wahrscheinlich nicht. Also jetzt mehr als früher in der Kita. Da war das einfach nicht so Thema. Also so Elternarbeit ist aufgrund der personellen Zusammensetzung in so einer Kita ja sowieso irgendwie leider ein bisschen weniger, als man sich das so wünschen würde. Und für solche Themen, so eine enge Beziehung kann man leider oft gar nicht aufbauen, die es bräuchte, um vielleicht solche Themen mal zu eröffnen, wenn man das Gefühl hat, da könnte was sein. Oder dass die Eltern auch Zeit und Raum finden, das Gespräch irgendwie mit der Kita zu suchen.
Mhm.
Und jetzt aber in meinen Delphi-Kursen, da begleite ich die Kinder und Familien, meistens sind es die Mamas, das ganze erste Lebensjahr über. Und irgendwann, wenn die Gruppen sich gut kennengelernt haben, mache ich das Thema Geburten auf. Und spätestens da sagt eigentlich mindestens eine Mama pro Kurs, ach übrigens, es gab ein Sternkind vorher schon oder vielleicht auch mehrere schon.
Hm.
Oder zwischen dem größeren Geschwisterkind und dem aktuellen Kursbaby, nenne ich es mal, dass da dann irgendwas war. Also, und wenn da erstmal eine Mama den Mut gefasst hat, darüber zu sprechen, entweder sehe ich so in den Blicken so eine Betroffenheit und es wird nichts weiter dazu gesagt, ist auch völlig in Ordnung. Ich kitzel das aus niemandem auf Zwang raus. Oder es sagt direkt jemand, ah ja, da haben wir auch Erfahrungen mitgemacht und das.
Ich glaube, du hast mir damals mal gesagt, das ist so, wenn diese Vertrauensbasis da ist, dass sich mindestens jemand findet, der es im erweiterten Bekannten- oder Freundeskreis hat, wenn nicht sogar die eigene Betroffenheit.
Genau.
Aber nochmal, für die Leute, die jetzt nie mitgekommen sind, Kaya ist gelernte Erzieherin, hat lange in der Kita gearbeitet. Dann bist du aus care-arbeitstechnischen Gründen da erstmal raus?
Nee, ich war dann, ja, ich habe nebenbei schon eine Ausbildung zum Kinder-, Jugend- und Familiencoach gemacht, bin dann mit meinem kleineren Sohn schwanger geworden und da war noch Corona-Highlife in Tüten.
Mhm.
Deswegen bin ich da ohne Umschweife sofort ins Beschäftigungsverbot gekommen. Das war mein Glück, weil sonst wäre das mit Arbeiten einer größeren Tochter schon und der Ausbildung ein bisschen heftig geworden. Das sollte dann einfach so sein. Und über den Zweig bin ich dann halt dazu gekommen, mich auf dem Gebiet Elternarbeit noch weiter fortzubilden. Delphi-Kurse gebe ich schon seit 2019. Also ich war mit meiner großen Tochter selber als Teilnehmerin im Delphi-Kurs und wurde rausrekrutiert sozusagen. genau, die Kursleitung sagte, Mensch, irgendwie würde das doch passen und pädagogischer Background ist da zu der Zeit noch erforderlich gewesen. Mittlerweile ist es nur noch erwünscht, weil die auch so ein bisschen Nachwuchsprobleme haben.
Überall, ne? Also ich glaube, es ist ja in ganz vielen Berufen so, dass es von brauchst du auf, wäre wünschenswert.
Genau.
Ich glaube, das ist auch egal. Ich sehe es ja bei mir im Berufsjahr auch so mit Hochschulabschlüssen oder so. Das heißt, Studium oder vergleichbar.
Genau.
Ist alles klar, du solltest zumindest mal ein Kabel in der Hand gehabt haben.
Ja.
Genau.
Oder bei dir ein Taschenrechner.
Ja.
Taschenrechner. Wow.
Nee, genau. Und darüber bin ich dann eben, habe ich diese Fortbildung gemacht und habe dann selber angefangen, Delphi-Kurse zu geben, noch relativ unbedarft. Erst dachte ich so, ja genau, ich setze mich da vor so eine Mamatruppe mit 8 Mamas und erzähle denen, wie das erste Lebensjahr mit Kind läuft. Bestimmt nicht. Ja, wie das dann so ist. Bisschen Überzeugungsarbeit. Unsere damalige Leitung von der Familienbildungsstätte war auch sehr durchsetzungsstark, was das anging. Und hat mich dann überredet und es war eine gute Entscheidung, das zu machen. Die ersten Kurse liefen halt so ein bisschen holprig. Es ist einfach alles ungewohnt. Genau, das habe ich während der Elternzeit dann schon angefangen, nebenbei zu machen. Und genau, habe dann in der Kita wieder angefangen und habe dann montags immer, war ich in der Familienbildungsstätte und den Rest der Woche war ich in der Kita und hatte dann so beides. War auch cool. Ich hatte dann einige Delphi-Kinder auch in der Krippe wiedergesehen. Das praktisch. Ist natürlich auch ganz schön. Genau, und dann habe ich mich weitergebildet zu zum Beispiel Beikost-Thematik und so und habe dann angefangen, auch während Corona, diese Vorträge online, von Anfang an online, das ist der große Gewinn von Corona, finde ich, zu halten. Also
Digitalisierung oder Homeoffice und Co. ist das beste Abfallprodukt, was uns in Deutschland Corona gebracht hat. Ich glaube, wir würden uns heute noch faxen und unsere Angebote auf einen Nadeldrucker drucken, damit der Kunde durchschlägt.
Ich hätte nicht arbeiten dürfen, wahrscheinlich in der Elternzeit von hier zu Hause. Mhm. Also.
Überleg doch mal bei mir. Also so die letzten 5-6 Wochen, wo es hier drunter und drüber ging.
Ja, oder zur Mats Geburt auch. Mhm.
Ja, das macht schon flexibler.
Das war so in den letzten 5-6 Wochen, wo bei uns hier ein Highlight das nächste gejagt hat. Also ich glaube, ich war selten so viel zu Hause wie zu Mats Geburt.
Ja, das stimmt.
Mhm. Da habe ich es ja bewusst gesteuert, dass ich halt so wenig wie möglich, dafür nehme ich keinen Urlaub. Mhm. Aber jetzt muss es halt mal sein. Also ich habe so viele Termine abgeblasen und halt auf Teams umgestellt oder so. Irre.
Mhm. Ja. Ja, wenn das Berufsfeld das hergibt, gibt natürlich auch so Pflege. Oder solche Sachen, das geht eben nicht aus dem Homeoffice, aber.
Wieso kannst du deine Patienten nicht nach Hause bringen lassen?
Ob man das möchte.
Ich stelle mir so beim Handwerker vor, dass er einfach aus Frust seine eigene Bude einmal komplett neu renoviert, weil er halt seine Arbeit nicht mehr nach Hause nimmt.
Ja, oder über Zoom so anleiten. So, jetzt nehmen Sie mal das Kabel und.
Bitte bauen Sie sich
nicht. Oh Gott, ey.
Ja, nee, dann hast du aber, habe ich mal so an der Wasserleitung gehört, also über Hörensagen. Von dir.
Von mir?
Ja, tatsächlich dem Kita-Job
auch
ein Stück weit systemkritisch den Rücken gekehrt. Ja. Ne?
Genau, es war eigentlich jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, weil ich bis Ende September letztes Jahr noch in Elternzeit war von meinem Sohn. Und je näher dieses Ende rückte, desto größer war irgendwie das Gefühl, ich glaube nicht, dass ich gerne zurückgehen würde, einfach wegen des Personalmangels. Ich wollte gerne wieder in die Krippe, also mit denen zwischen 1 und 3. Und das dann so aus der Erfahrung, gerne mal Tage alleine mit 10 unter 3-Jährigen, alle Windelkinder. Da war ich einfach wirklich froh, wenn alle am Ende unverletzt und vollständig da waren. Man hat sich, auch wenn es doof ist, aber ich habe mich über jedes Kind gefreut, was irgendwie mal Fieber bekommen hat, was ich abholen lassen durfte. Das ist alles so doof. Das war gar nicht mehr das, wofür ich das mal angetreten bin. Ja,
ich bin echt, muss man wirklich so sagen, beschissen dabei. Ich glaube, niemand, vor allem nicht bei den Hörern dieses Podcasts oder so, würde irgendeinem kleinen Kind Fieber wünschen. Aber wenn du halt so weit bist, dass du auch sowas hoffst, also ich glaube, das ist eine gute Beschreibung des Zustands. Und es zeigt ja auch, in was für ein Teufelskreis wir sind. Ne? Ja. Also einerseits ist da jemand wie du, der generell für diesen Job oder für die Arbeit mit Kindern und Familien brennt, der den Job ja so sehr geliebt hat oder du hast den Job so sehr geliebt, dass du diese Weiterbildung nebenbei gemacht hast. Mhm. Also ich sag mal, wenn man seinen Job nicht mag, würde man wahrscheinlich eher in Richtung Umschulung gehen als Richtung nebenbei.
Ja.
Und du bist denn aufgrund der Situation gezwungen, diese Entscheidung zu treffen, aus Verantwortungsbewusstsein und aus Selbstschutz ja auch, weil du irgendwo ja auch, also zum einen übernimmst du ja Verantwortung, dass du sagst, ich will nicht die Verantwortung dafür tragen, dass 10 Kinder diesen Tag überleben.
Mhm.
Zum anderen Selbstschutz, weil du sagst, du selbst würdest darunter leiden. Auf der anderen Seite könnte man jetzt ja auch ketzerisch sagen, du machst ja mit der Entscheidungssituation nicht besser, du machst ja eher schlimmer.
Ja.
Und das ist doch krank, dass wir vor diesen Entscheidungen stehen, dass du dich quasi bewusst dafür entscheiden musst, die Situation schlimmer zu machen, um dich selbst zu schützen.
Ja.
Und das ist, was ich so traurig finde.
Das ist schwierig, sich dann einfach zu sagen, es ist nur ein Job.
Ja.
Halt mit Lebewesen. Aber trotzdem ist es für mich also es war schon mehr Berufung als Beruf, aber...
Ich glaube, das ist immer bei solchen Berufen auch notwendig.
Ja.
Also ich glaube, also bei mir ist es halt ganz anders gelagert. Ne? Wenn ich meinen Job wechsle, dann lasse ich halt irgendwelche Projekte zurück.
Genau.
Mit, ich sag mal, Kunden und Kollegen, die gewissermaßen einem beiwecken. Wobei ich würde sagen, bei Kollegen, die machen schon irgendwie, wie sagen wir das oft, also mit meinen Kollegen verbringe ich ja mehr Zeit als mit meiner Familie eigentlich, das ist ja leider so. Also das ist ja nicht mal so ein Spruch, sondern das ist ja de facto zeitlich gemessen so. Das heißt, Kollegen sind ja wie Familie irgendwie, das heißt, mit dir musst du auch gut klarkommen. Aber du lässt ja auf der Arbeitsebene, also das, was dir dein Geld einbringt, deine Kunden, was ja bei dir auch Kunden sind per se, also deine Kinder und Familien sind ja die Kunden im übertragenen Sinne. Das ist bei mir natürlich ganz wesentlich leichter, das zurückzulassen, oder bei dir ja auch, ne? Bei dir sind es halt ein paar Buchungen und Konten, die du da liegen lässt, aber also keine Familie mit Kindern.
Ja, oder auch wenn ich mich am Tag dann nicht fühle oder so, dann sage ich, okay, ich bin jetzt erkältet, ich fahre jetzt nach Hause, ich lege mich hin. Das kannst du da ja nicht einfach so.
Das ist einfach auch so ein Teufelskreis.
Nur seine Kollegen im Stich.
Ja.
Wohingegen du ja dann immer nicht nur Kollegen im Stich lässt, wenn es die überhaupt gibt in dem Fall, sondern du lässt ja wirklich Familien dann im Stich, jetzt überspitzt formuliert. Mhm. Deswegen ist das schon eine ganz andere Nummer.
Ja.
Und ich finde aber auch, wenn wir das Thema auf den Tisch packen, das zeigt auch irgendwie wieder, wie divers wir über Sternweg auch denken, dass wir auch diese Themen auf den Tisch packen. Und es ist doch schön, dass wir auch über Sternkinder diese Brücke schlagen können und da auch irgendwie was anbringen können und was platzieren können, weil ich glaube, das ist gerade ganz, ganz wertvoll, weil wir kennen ja auch alle gut genug die Gegenseite. Also selbst du kennst sie als jemand, der die Kita-Leistung in Anspruch nehmen muss, will, kann, darf.
Mhm.
Wir werden es auch ab Juni in Anspruch nehmen. Ich glaube, jeder da draußen mit dem Kind an der Hand nimmt es in Anspruch, hat es in Anspruch genommen und schimpft, glaube ich, auch nicht gerade selten über das System. Du hattest mal die Story erzählt, ich weiß nicht, ob wir das hier auch schon mal auf den Tisch gepackt haben, das war wegen dem Kinderkrank, mit dem Fiebersaft in den Getränken.
Ja, das wurde mir
geklopft. Ja, genau.
Und das ist halt auch eine heftige Story. Da sieht man halt, wie beide Seiten eigentlich mit diesem ganzen System zu strugglen haben.
Also, total. Ich kann den Druck von den Eltern auch total verstehen, weil die ja auch
verarbeiten müssen. Das ist auf beiden Seiten das System, das ist Fakt.
Und drunter leiden tun aber Kinder, weil die werden eben einfach am besten zu Hause, in Ruhe, gesund. Das darf man einfach nicht unterschätzen, dass ein Krippentag oder auch später im Elementarbereich einfach anstrengend ist wie ein Arbeitstag. Die können sich nicht zurückziehen, die haben kein eigenes Zimmer da.
Mhm.
Und wenn dann Eltern kommen und sagen, boah, wie haltet ihr die Lautstärke aus? Ja, ist dir bewusst, dass du dein Kind hier 8 Stunden dieser Lautstärke aussetzt. Ist also
wie so ein klassisches, wie man es aus dem Blockbuster, man kennt dieses Großraumbüro in den USA, ne?
Ja.
Wo alle parallel telefonieren. Zwischendurch schreit der Chef über den Flur, dann geht irgendwo noch hier der DAX durch die Decke. Und obwohl DAX durch die Decke, da habe ich gerade kurz einen Hirnfurz. War witzig. Jetzt im Zuge mit Trump und der Straße von Hormuz und so, ist ja der DAX tatsächlich. Und
das Meme.
Die Bild hat, habe ich dir das gezeigt? Oder
nee, das war in irgendeiner Gruppe, hast du das gepostet.
Ja, stimmt, bei meinen Eltern.
Ich habe es nicht verstanden.
Ja, pass auf.
Also jetzt verstehe ich.
Die Schlagzeile war,
das war ein Poster,
irgendwas mit USA, also auf Bild tatsächlich. Mhm. Der DAX schießt durch die Decke so. Und der Postjunge hat ein Meme gemacht mit einem Hamster, der mit einer Bombe nach oben zieht und durch die Decke schießt.
Ein Hamster?
Und, ein DAX.
Ist krass.
Und er hat geschrieben, DAX schießt durch die Decke.
Jetzt dachte ich gerade, ich habe es doch nicht verstanden.
Es hat mich einfach komplett gekillt. Zumal ich dann direkt, als ich diesen DAX gesehen habe, musste ich an Rocket von Guardians of the Galaxy denken.
Mhm.
Und es hat mich komplett gekillt. Jedenfalls, wie kamen wir jetzt zum DAX schießt durch die Decke?
Nee, du, nicht
so,
wir.
Die, weil du sagst mit dem Lärmpegel und so, genau.
Ja.
Und ich glaube, was Eltern auch oft vergessen ist, also für uns, also ich meine, ich bin ja auch so ein Schreibtischtäter stellenweise. Und wenn ich dann nach 6, 7, 8 Stunden vom Schreibtisch wegkomme, jetzt mal die Telefonate nebenbei abgezogen, dann bin ich auch einfach kopftot, ne? Weil es ist mein Tag komplett anstrengend. Und wir dürfen nicht vergessen, Kinder haben nicht nur diese mentale Anstrengung, sondern die lernen ja noch in dieser Zeit. Das heißt, die haben eine doppelte Belastungskurve. Plus, dass sie dann im Schlaf noch verarbeiten, also ist der Schlaf wahrscheinlich auch nicht so erholsam oder qualitativ in dem Moment. Und all das nimmst du gar nicht wahr, ne?
Und die Trennung der Eltern, also gerade so in den Eingewöhnungsphasen und so, kommt das ja auch noch dazu. Das ist einfach so die sichere Basis. Und dann Kita, fällt einigen Kindern schwerer, einigen fällt das leichter.
Die Schule.
Aber das ist schon auch echt alles nicht zu unterschätzen.
Ja, wir sind gespannt.
Ist halt die Schule, ne? Ja. Also manche können Schule gut, manche können Schule nicht so gut.
Schule ist nochmal ein ganz neues Thema.
Andere müssen für Schule was tun. Wieder anderen fällt es in den Schoß.
Mhm.
Ich kann sagen, in den Schoß fallen ist verdammt gefährlich.
Ja, dann wird man irgendwann zu bequem.
Ja, es hat bei mir damals halt so, ich glaube, bis zur 10. Klasse geklappt. Und in der 11. klappte das leider so aus heiterem Himmel nicht mehr. Und wenn du das halt nicht mitkriegst, und ich sag mal, 11. Klasse ist ja schon so ein Alter, wo deine Eltern sich jetzt nicht mehr, also wenn ich jetzt sage, nicht verantwortlich für dich fühlen, ist das kein Vorwurf an meine Eltern, sondern das ist ja so ein Alter,
wo die denken, du bist selbstständig.
Ja, die denken halt, ey, das hat bis zur 10. Klasse geklappt, da wird jetzt auch nicht mehr so viel schief gehen. Ich sag mal so, prove me wrong, habe ich mit meinen Eltern gespielt. Ne?
Ja.
Ja, aber wie gesagt, das ist so ein bisschen dein Arbeitsbackground. Und da haben wir auf jeden Fall eine Baustelle des Systems mal wieder aufgemacht, beziehungsweise haben wir jetzt noch eine Kindheit schon aufgemacht.
Ja.
Ist einfach eine Katastrophe, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, gerade im Kita-Kontext leiden beide Seiten enorm.
Total. Es fiel mir dann auch schwer, also in der einen Kita halt meine Tochter zu haben, als Elternschaft und in der anderen Kita als Fachkraft halt zu sein und dann auch so Elternabende, das auch nochmal, das werdet ihr auch kennen, das ist nochmal ganz herrlich. Doch, also spätestens jetzt, wo du das so ausgesprochen hast, nimm ihn immer mit.
Gerade weil er der Wortgewandtere von uns ist.
Ja, aber ich glaube einfach, ich muss aufpassen, dass ich den Elternabend nicht mit weniger Synapsen verlasse, als ich ihn betreten habe.
Ja, ach du, dann mache ich dir noch die drei Tanzbären an und dann kommen sie wieder.
Ja, die erste halbe Stunde geht immer gut, weil das meistens von den Fachkräften einfach so ein bisschen Gruppendynamik und was ist so an, also was steht an und so. Aber wenn es dann um irgendwelche Diskussionen geht, denkt man, okay, Leute, ich habe auch noch andere Dinge zu tun. Andererseits ist es dann auch gut, die Eltern da zu haben. In der Kita, wo ich gearbeitet habe, waren wir früh über alle Eltern, die überhaupt gekommen sind. Es kommt natürlich immer so ein bisschen aufs Klientel auch an. Und all solche Sachen, auch wenn man dann Elternarbeit wichtig findet, so wie ich, und durch meine Ausbildung dann, die ich gemacht habe, ist der Frust eigentlich von Tag zu Tag immer größer geworden. Weil ich wusste oder immer mehr kennengelernt habe und gelernt habe, wie wichtig Elternarbeit ist und dass immer an den Kindern rumgedoktert wird. Weiß ich nicht, schwieriges Kind, haut, beißt, tritt über die Autonomiephase hinaus, sondern auch noch dann Richtung Schule oder so. Und ich denke, naja, klar kann man Ergotherapie und sonst irgendwas Tolles machen, aber man könnte sich vielleicht auch einfach mal das Elternhaus anschauen und gucken, wo da der Schuh drückt. Aber dafür ist in der Kita irgendwie nicht die Zeit. Und deswegen habe ich dann eben beschlossen, gut, dann mache ich das nicht im Kita-Kontext. Es würde mich nur frustrieren, dass ich das da nicht nutzen kann. Und mache das eben auf eigene Faust. Genau, und mache jetzt eben noch das Coaching- und Familienbegleitungsding dazu.
Aber ich glaube, was du gerade sagst, ist auch wieder so ein Grundsatzproblem. Das hatten wir auch mal mit meinem Cousin und seiner Lebensgefährtin das Thema, dass Eltern ja tatsächlich der Meinung sind, dass sie nicht nur ihre Kinder in der Kita abgeben, sondern dass es ihr Recht ist und dass sie dafür auch bezahlen, dass sie ihre Verantwortung mit abgeben, die Erzieher in die Verantwortung, in die Pflicht nehmen und von denen aufgrund ihres Jobs Erzieher auch noch Erziehungsarbeit erwarten.
Ja.
Und quasi gar erbost sind, ich sag mal, dass sie ihr Kind abends so wiederkriegen, wie sie es morgens abgegeben haben.
Bestes Beispiel ist da immer, wenn es so ums Thema Trockenwerden geht, also so der Abschied dann von der Windel, wenn es dann irgendwie heißt, ja, auch zu Hause klappt das irgendwie nicht, macht ihr das mal hier in 8 Stunden? Ja, also eine gute Kita zieht mit, aber das funktioniert nicht, also es funktioniert weder, wenn die Eltern es nur zu Hause probieren und die Kita nicht mitzieht, gibt's leider auch immer mal wieder, aber andersrum funktioniert es halt erst recht nicht. Und so ist es mit allen Themen. Also im Grunde sagt man, dass Kinder Symptomträger sind von dem, was zu Hause an Dynamiken so läuft. Und das muss noch nicht mal irgendwie häusliche Gewalt oder diese ganzen heftigen Themen sein, sondern einfach jeder bringt sein Päckchen mit. das crasht manchmal schon zwischen Mama und Papa, weil es unterschiedliche Päckchen sind und unterschiedliche Ansichten. Oder es sind vielleicht eigene Kindheitserfahrungen, die dann durch die Kinder getriggert werden, die dann schwierig werden können. Also gerade so eine Autonomiephase, wenn man selber vielleicht als Kind nicht so wütend sein durfte und immer entweder schnell abgelenkt wurde, hier Schokoriegel in die Hand, oder ins Zimmer geschickt wurde. Da gibt's ja die besten und schönsten und fürchterlichsten Strategien der Eltern. Dass man da dann angetriggert wird, wenn das eigene Kind so wütend ist, weil man eigentlich möchte, dass es wütend sein darf und alles zeigen darf. Aber irgendwo tief in einem schlummert so das eigene innere Kind, was halt nie wütend sein durfte oder immer schnell mit, möchtest du was gucken oder möchtest du, was weiß ich, irgendwie schnell Ablenkung,
schnell Fernsehen.
Essen. Ja, ja. Genau, Essen, Fernseher, Medien, also all dieses Gedöns und sich dann im Nachhinein wundern, warum viele Erwachsene Süchte entwickeln, Essen, Mediensucht, irgendwelche Substanzen, all das ist dann irgendwie so das Thema, weil Sucht und Sucht, na, man sucht dann halt nach irgendwie einer Kompensationsmöglichkeit. Und das ist spannend, weil das, was du gerade gesagt hast mit der Kita, dass die Eltern irgendwie so die Erwartung haben, hier hast du mein Kind, wie in so einem, ja genau, wie in so einer Hundepension. Also mit Hunden kann man das vielleicht machen, aber auch das wird nicht lange halten, wenn du das halt gar nicht durchziehst. Internat, ne? Ja.
Das Internat ist ja eher so das Pendant, wie gesagt, du gibst dein Kind ab und kriegst es ja irgendwie erweitert wieder.
Ja. Ja, aber da sind die Zeiten dann ja auch einfach nochmal ganz anders, wenn man sich nur in den Ferien sieht. Aber
ist witzig, was du gerade mit der Ablenkung ansprachst. Das Thema haben wir gerade auch relativ häufig.
Ja.
Weil wir, wie ja schon gesagt vorhin, wir sind gerade, glaube ich, so in der ersten Autonomiephase, in der ersten etwas krasseren. Und ich glaube, gerade für Eltern wie uns, die sonst ein sehr, sehr, sehr entspanntes Kind haben, das eigentlich nur weint, wenn es Schmerzen hat, oder müde ist oder so.
Ja, oder nur kurz austickt, weil ihm was nicht passt. Ne?
Oder schlecht geschlafen, wie auch
immer. Ja.
Und plötzlich hast du ein Kind, was einfach ein
Fuchsausarbeit richtig rumbockt.
Kriegt, wenn du im Garten ins Haus gehst, wenn du irgendeine Tür hier schließt oder so. Oder, ja, also, ich habe es mit Tim auch besprochen am Frühstück am Wochenende. Ich bin mir komplett bewusst, dass unser Kind viel zu viel Bildschirmzeit hat, wenn es zu anderen Eltern geht.
Mhm. Also Bildschirmzeit in Form von Fernsehgucken. Genau.
Wobei ich der Meinung bin, oder was heißt der Meinung bin? Ich versuche das gar nicht damit zu verteidigen, sondern ich sage, dass wir schon versuchen, den Fernseher aber bewusst einzusetzen, was da läuft. Also wir sind jetzt nicht die Familie, wo der Fernseher einfach läuft, weil wir was gucken wollen. Der Max guckt dann auch Yellowstone, weil wir Yellowstone gucken. Sondern es ist so, hier laufen entweder
so Sendungen,
wie ich finde, pädagogisch wertvolle Disney-Filme aus den 90ern oder 2000ern. Wobei ich sagen würde, Disney-Filme sind immer pädagogisch sehr wertvoll, weil sie immer irgendwie Fokus auf eine Botschaft legen.
Und schöne Musik haben.
Oder da läuft Bluey. Das haben wir von unseren Nichten empfohlen bekommen.
Das ist ja auch sehr reizreduziert.
Genau, das ist nicht so aufputschen.
Also unsere Nichten haben damals zu uns gesagt, die sind jetzt 12 und 15 oder so.
Ja, fast 16. 13, 15, nein, du warst schon richtig.
Jedenfalls, Mats hatte von denen zu Weihnachten diese Tudel-Babyflitzer von Bluey und Bingo gekriegt. Oder nur Bingo?
Nee, beide.
Beide, Bluey und Bingo. Und wir hatten bis dato keine Berührungspunkte damit. Ich kann das nur vom Hören sagen, von anderen Accounts auf Instagram, mit denen ich interagiere und so. Und haben die beiden gesagt, dass das auch voll die gute Serie ist oder Sendung ist, weil die nicht so hektisch ist, nicht so dynamisch. Und ich finde halt, ich glaube, du merkst es an den Kindern auch. Also erstmal aktuell im Alter von Mats mit jetzt fast 17 Monaten, beziehungsweise zu der Zeit ja noch knappe 11, 12 Monate, war es so, dass wir gemerkt haben, wenn die Sachen zu hektisch sind, dass es ihn überfordert, dass er anfängt zu weinen, dass er Fluchtreaktionen hat, zu uns kommt. Deswegen haben wir schon versucht, nur Sachen einzusetzen, die relativ ruhig sind. Sein erster Film, den er exzessiv guckt, war König der Löwen. Und das ist ja auch heute noch sein Einschlaf-Hörspiel. Und da war es tatsächlich so, der Anfang war immer tiefenentspannt, so wenn Mufasa da mit Simba da übers Land blickt und so.
Das ist auch die einzige Zeit, wo ich ihn in Ruhe die Fingernägel, Fußnägel schneiden kann.
Jedenfalls, der Anfang ist ja sehr entspannt, so wenn Mufasa Simba quasi den Kreis des Lebens erklärt und so. Und ab dem Zeitpunkt Ja, ab dem Zeitpunkt Elefantenfriedhof, den kannst du noch skippen, dann kommt danach ja wieder eine Mufasa.
Das ist jetzt aber erst.
Ja. Nö, die Mufasa-Passage danach war auch immer okay. Hm. Jedenfalls, dann kommt ja die Szene durch die Schlucht mit der Herde und die Flucht vor den Hyänen. Und ab da wird ihm das zu hektisch, gerade weil dann ja auch der Dschungel mit Timon und Pumba, viele Farbwechsel, viele kleine Tiere und so weiter.
Die Musik darf man nicht außer Acht lassen.
Ja, und Timon ist auch ein bisschen hübbelig.
Louis ist halt sehr entspannt. Und dann halt viele Zoosendungen. Und Zoosendungen finde ich halt wertvoll, weil erstmal ist es meistens die hier Leopard, Seebär und Co. aus den ersten Sendern, was ja Hagenbeck in Hamburg bearbeitet. Sprich, es ist auch noch sowas, wo wir irgendwann mit ihm sein werden. Er liebt Tiere. Es gab damals so eine Szene, da wurden Zebras gezeigt und er hat so eine Handpuppe, die ein Zebra ist, und dann sieht er das Zebra im Fernsehen und hat dann die Handpuppe geholt und ist damit zu Nikon und gesagt, hier, mach was.
Das ist schon eine richtig große Kognitionsgeschichte, dass er checkt, okay, schwarz-weiß, habe ich irgendwie, wurde wahrscheinlich auch schon mal Zebra genannt, aber aber in dem Alter ist es schon echt.
Deswegen ich war echt beeindruckt davon.
Ich würde von mir behaupten oder von uns, dass wir schon versuchen, da so einen gewissen pädagogischen Faktor mit einfließen zu lassen. Das war halt nicht irgendwie, ich sag mal, dass wir jetzt, ohne das jetzt werten zu machen, Hartz-IV-TV-Namen das gucken würden und er konsumiert das mit.
Reality-TV.
Also anders gesagt. Wir versuchen nicht selbst Fernsehen zu gucken, während er dabei ist, sondern wenn der Fernseher läuft, während er dabei ist, laufen Sachen, die auf ihn zugeschnitten sind.
Mhm, genau.
Und ich glaube, das ist für, also in meiner
Welt.
Und
das Kikaninchen.
Ja. Aber das ist ja wieder auf ihn zugeschnitten.
Ja, ja.
Und in meiner Welt, mit meiner schönen Rederei, ist das in meinen Augen eine andere Bildschirmzeit, als wenn du die Kinder jetzt stumpf beschäftigst. Natürlich ist es manchmal aber auch, wenn wir ihn jetzt aufgrund unserer Nichterfahrung, weil er so entspannt ist, gar nicht eingefangen kriegen, manchmal das Mittel der Wahl, um ihn mal aus seinem Film rauszuholen.
Mhm.
Gar nicht mal, wenn er bockt, sondern vor allem, wenn er aufwacht und direkt weint, wo du gar nicht weißt, auch was los ist.
Mhm.
Wir hatten letztens tatsächlich auch so eine Nacht, wir waren eigentlich irgendwie bei Bauchschmerzen und er müsste Hunger haben und überhaupt. Und wir haben ihn einfach nicht beruhigt bekommen. Dann hatte er dadurch auch noch wieder so einen halben Pseudokrupp-Anfall, weswegen ich zwischendurch mit ihm auf der Terrasse stand und gesagt habe, wo sind Sachen und so weiter. Und kaum war ich wieder drin, ging es wieder los. Und mussten dieses Kind irgendwie aus dem Film holen, nachts um 2 und du bist echt müde und kaputt. Und dann haben wir einfach, gottverdammt, hier 2 Folgen Bluey geguckt, um ihn einfach aus dem Film rauszukriegen, um ihn einfach zu resetten. Aber trotzdem ist es manchmal so, dass du, glaube ich, schneller auf diesen Zug springen würdest.
Ich hatte ja heute diesen einen Fall.
Du hattest es ja auch vorgestern. Das kann nicht
aber gerade heute hatte ich ja diesen Vorfall. Ich dachte, machst du jetzt den Fernseher an? Nein, du machst nicht den Fernseher an. Ich habe dann Musik angemacht.
Ja, aber das ist zumindest dann nur ein Reizkanal. Das ist schon gut, weil dieses Ablenkungsding, gerade wenn die ihre Autonomie-Geschichten jetzt haben, da ist er ja einfach genau in dem Alter jetzt mit.
Ja.
Anderthalb ungefähr, noch nicht ganz, aber das ist ja so die erste Hochphase, nach der Phase ist vor der Phase.
Gar kein Bock drauf. Ich habe schon gesagt, wir nennen die Folge die Autonomie des kleinen Mannes.
Ja. Nee, aber es ist einfach wichtig, auszuhalten, auch wenn das nicht einfach ist. Und wenn einem das schwer fällt, bei sich selbst nochmal zu gucken, wie einfach fällt es mir dann, meine eigenen Emotionen auszuhalten? Tada, wahrscheinlich nicht so leicht.
Nee.
Habe ich überhaupt Zugang zu den eigenen Emotionen? Sage ich immer, mir geht's gut oder ich bin wütend? Weil Wut, dem geht immer irgendwas voraus. Also du bist wütend, weil du entweder eine Trauer in dir hast oder einen Schmerz oder einen Frust irgendwie, was auch immer. Und spannend bei Kindern ist auch, dass zu viel Freude und Aufregung auch einen Wutanfall nach sich ziehen kann. Also dieses exzessive Toben, was einfach ja richtig Spaß macht.
Ja.
Und dann gibt's da den einen Point of No Return, wo es dann kippt. Und es ist dann einfach zu viel des Guten. Und auch dann kann es kippen. Und wenn man dann anfängt mit, oh, wir hatten doch jetzt aber so eine schöne Zeit und dann können wir das eben nicht mehr machen.
Nee. Oh, nee, das geht nicht.
Also man
das
ist heute dann
witzigerweise, als wir telefoniert haben, als ich auf dem Nachhauseweg war und du gerade diesen Wutanfall hinter dir hattest, dass er hier rein wollte, dann habe ich tatsächlich zu Nicole gesagt, na, hast du dich schon kurz bei dem Gedanken ertappt, dann können wir nicht mehr rausgehen?
Nee, aber daran habe ich gar nicht gedacht.
Aber nicht, dass das passieren würde, aber es ist natürlich so ein Gedanke, den du dann hast. Und
ja, aber bei solchen Situationen ist das eben das. Er hatte einfach richtig Spaß und für ihn war nicht offensichtlich, warum das jetzt ein Ende haben soll. Und Enttäuschung und körperlicher Schmerz sind sehr eng verbandelt in den Gehirnarealen. Deswegen auch so ein Kind, was sich im Supermarkt irgendwie auf den Boden schmeißt oder so, das hat, also dem geht es gerade so.
Oder im Legoland in Dänemark mit 14.
Wo auch immer.
Das hat Matzi übrigens auch gemacht. Er hat sich ihn auch auf den Boden gelegt. Stimmt. Das habe ich mal schon wieder verdrängt.
Ja, aber das ist ja auch so, wenn du ihn dann zum Hinstellen auffordern willst, dass wir noch mal ein paar Schritte gehen, der ist sich ja nur noch ein Popo fallen. Ja. Der hat gar keinen Bock mehr. Der
die sind komplett. In dem Moment sind die einfach nicht aufnahmefähig. Also es bringt auch nichts, den noch eine Bulette ans Ohr zu sappeln, sondern einfach nur selber atmen ist immer eine ganz gute Möglichkeit. Und man kann irgendwie so ein eingängiges Lied, wenn man irgendwas hat, einfach summen, einmal für sich selbst, um das Nervensystem mal wieder ein bisschen zu regulieren. Mhm. Und aber auch fürs Kind, weil das dann irgendwie so Frequenzen sind, die dann eher zu denen durchdringen, als ach, es ist doch alles gut. Nee, es ist ja gerade nicht alles gut. Meint ihr, ist das noch mehr Öl?
Das habe ich gemerkt, als wir hier so die Bauchschmerzphase hatten zuletzt. Da habe ich dann angefangen, die Harry Potter Melodie zu summen und dann hat er sich auch beruhigt. Stimmt.
Genau. Ich bin immer so ein bisschen eingeschlafen. da haben wir kurz gedacht, fuck, jetzt ist er apathisch.
Ja.
Aber der war einfach nur platt. Das war diese Nacht mit Louis, glaube ich sogar.
Ja, kann gut sein.
Nee, und was ich halt finde, also was mir schwerfällt, halt, dass wir so ein entspanntes Kind haben, du musst sie ja dann auch ein Stück weit ausbocken lassen, weil du musst sie, also das ist zumindest mein Denken, dass ich ihn ja auch ein bisschen mit seinen Emotionen alleine lassen muss, damit er auch irgendwie sich selbst so ein bisschen, natürlich nicht komplett, also nicht die ganze Zeit.
Er darf sich ausdrücken.
Für mich persönlich würde es sich falsch anfühlen, ihn in dem Bockmoment sofort auf den Arm zu nehmen und so zu behandeln, als wenn er Schmerzen hätte.
Mhm.
Weil die hat er de facto nicht.
Ja, alleine ist immer so eine Sache. Also
ich bin schon im Raum.
Genau.
Ich bin jetzt nicht so, ich
verlasse in Verbindung.
Den Raum, aber erstmal hier, ich meine, du siehst ja unseren Wohn-Ess-Bereich, wenn wir von der Terrasse aus reinkommen und dann lässt sich da auf den Teppich fallen, dann sitzt er da halt, dann nehme ich ihm die Mütze ab, ziehe ihm schon mal die Jacke aus, ziehe ihm die Schuhe aus, bring das in den Flur, in die Garderobe. Und ich bin aber hier, oder ich koche mir einen Kaffee, also er sieht mich die ganze Zeit. Aber ich habe halt das Gefühl, oder für mich fühlt es sich dann falsch an, wenn ich ihn dann hochnehmen würde und quasi trösten würde. Und wie du schon sagst, einen Zugang hast du nehmen und eh nicht zu ihm. Das heißt, irgendwas erklären macht auch nicht so Sinn. Und ich versuche dann einfach so, nachdem ich ihn dann kurz gelassen habe, wenn ich dann hier meinen Schuh durch habe, ich habe seine Sachen weggebracht, ich habe mir vielleicht einen Kaffee gekocht, und entweder soll er gerade was zu essen kriegen, dann haben wir das schon vorbereitet, oder wir setzen uns dann halt mit ihm hin und versuchen mit ihm zu spielen. Also machen ihm ein Spielangebot. Und versuchen ihn so dann langsam aus dem Film wieder rauszuholen. Und das ist halt das, was sich für mich richtig anfühlt.
Ja.
Weil ich habe dann nochmal Angst, auch wenn jeder sagt, die können dich nicht manipulieren. Es geht ja gar nicht um Manipulation, es geht ja mehr um gelerntes Verhalten. Dass er sonst irgendwann lernt, dass dieses Bocken dies und jenes zur Folge hat. So, wenn er adaptiert, das Bocken hat für mich zur Folge, es kümmert sich jemand um mich, die setzen sich mit mir hier hin, die spielen mir, dann ist das vollkommen fein. Ich möchte aber nicht, wenn ich bocke, dann darf ich auch im Arm und werde rumgetragen und wir gehen am besten noch wieder raus. Ne?
Das ist kontraproduktiv. Aber wichtig ist eben, in Verbindung zu bleiben und das dann einfach von Tag 1 auch zu kommunizieren, auch wenn man denkt, na, wer weiß, was bei dem ankommt. Aber es kommt sehr, sehr viel an. Und allein zu wissen.
Also ich bin dann tatsächlich so stumpf und sage dann zu ihm, das beste Beispiel ist, also er ist ja nicht nur durch Türen getriggert. Das ist auch der Grund, warum der Windfang immer auf ist. Weil die Toilettentür, das verkraftet er ganz gut. Aber beim Windfang ist der früher, klingt er, als wenn der schon 30 wäre, regelmäßig ausgeflippt. Und dann haben wir, zu Anfang war der halt immer zu, weil da der Kinderwagen steht und er hat halt irgendwie die Ambition gehabt, einen Reifen zu lenken. Was halt beim Kinderwagen echt nicht empfehlenswert
ist. Ja, Schluckimpfung.
Und mittlerweile macht er das halt nicht mehr, deswegen kann er im Windfall auch rumtouren, kann dann mit seinem Schraubendreher die Schuhe und das Schuhregal bringen, wie alles geil. Aber er flippt auch total bei diesen Treppengittern aus. Deswegen ist das so, wenn wir morgens mit ihm runtergehen, der ihn auf dem Arm hat, marschiert erstmal hinten zu Olaf, zu seinem Heliumballon durch und sagt so, wo ist Olaf, lenkt ihn ab und dann mal schnell die beiden Gitter zu. Und wenn er dann manchmal das doch mitkriegt, weil ich mit am Tag nochmal hochgehe und ich mache das gerade zu und er sitzt dann da und zieht Flunsch, dass ich dann wirklich zu ihm sage, ganz stumpf, ist vielleicht auch nicht cool, aber ich sage dann einfach, da musst du jetzt halt mal gerade mit klarkommen.
Mhm. Das, ja, aber das ist das okay.
Halt zumachen, ja. Und ich kann es nicht auflassen.
Du kannst ja nicht mehr überall mit hinschleppen, nein, nur, weil du kurz hochgehst oder so.
Musst du jetzt mit leben. Ja. Ne, so.
Nee, aushalten ist, also man muss nicht alles aushalten, das darf auch gelernt werden. Aber es gibt einfach so ein paar Sachen, die sind nicht veränderbar. Die sind auch für uns Erwachsene nicht veränderbar. Und das ist wichtig, dass Kinder das lernen und darin aber gut begleitet werden und man dann nicht sagt, ja, die Tür ist jetzt halt zu.
Ja.
So, das ist ein großer Unterschied, wenn man dann sagt, das darfst du jetzt aushalten, die Tür muss zu sein, damit das hier für dich sicher ist. Und auch wenn man sich ein bisschen doof vielleicht dabei vorkommt, das so zu kommunizieren, die kriegen einfach mehr mit und checken auch schon sehr viel mehr, als man so glaubt. Und so dieses begleitet werden und allein, wenn er hier irgendwo dann auf dem Boden liegt, Körperkontakt, einigen hilft das und andere drehen dann nur noch mal doller auf, weil wenn man sich so vorstellt, ich bin richtig wütend und dann kommt noch einer und nimmt mich im Arm.
Nee,
ich brauche dann kurz den Platz. Es gibt aber auch Kinder, denen das total hilft, sich zu begrenzen. Die setzt man sich auf den Schoß und hält die wirklich richtig mit Kraft, also
so, nicht erwürgen, nicht, aber
genau, kurz davor, schon mit Kraft, dass die so ein bisschen gegenstemmen können, um einfach Energie, also Wut ist ja nichts anderes als zu viel Energie.
Das, was du gerade sagst, hatte ich aber witzigerweise auch als
jetzt, noch... Lass doch nochmal Kaya bitte zu Ende reden.
Ja.
Genau, dass man denen einfach ein Ventil bietet, weil das ist ja das, was sie lernen dürfen und müssen, um später andere Ventile, also dann nicht mehr co-reguliert durch die Eltern zu werden, sondern sich selbst zu regulieren. Und das ist ja gerne auch in den im Erwachsenenalter gar nicht so einfach, aber super wichtig. Im schlimmsten Fall guckst du nur jemanden blöd an und fängst dir direkt eine. Das sind dann die, die so Impulskontrolle gleich null haben.
Mhm. Und das ist ein Impuls, ja.
Ja. Genau, und das ist eben wichtig, weil das so noch komplett ja verkoppelt ist. So Denken und Handeln findet halt zeitgleich bei denen statt. Da denkt man sich, was ist denn bei dir kaputt? Aber
was für Denken?
Geht einfach in dem Moment gar nicht anders. Und die Impulskontrolle ist halt so mit 21 erst komplett ausgereift. Bei einigen nicht. Aber je bessere Vorbilder man hat, wenn jetzt Mama und Papa ständig irgendwie rumschreien oder die Türen knallen, braucht man sich nicht wundern.
Mhm.
Also du kannst deinem Kind sonst was erzählen, es macht dir eh alles nach.
Ja.
In allen Belangen.
Ich denke, das wäre jetzt schon so, wenn man mit ihm so. Also der lustigste Moment, den wir eigentlich hatten, das war Donnerstag, bevor ich zur Messe gefahren bin. Da saß Nicole auf dem Boden und hat
mit meiner Mama
telefoniert, weil irgendwie wollten die besprechen, dass meine Mama Samstag mit meinem Stiefpaar vorbeikommt und den Senfeier kocht und so weiter. Und Nicole hatte dann schon irgendwelche Highlights berichtet von uns. Ich weiß nicht, was es da war. Und was macht Nicole dann so? Oh, alles nicht so einfach. Und Mats guckt sie an, sie ist vorhin und sagt, das ist einfach so geil, wie selbst diese Momente schon adaptiert werden.
Spätestens, wenn die anfangen zu sprechen, denkt man, oh Gott, da ist der Spiegel dann doch sehr.
Das ist ja auch, dass er teilweise so Schnarchgeräusche oder Pupsgeräusche nachmacht.
Ja.
Ja, was ich halt gerade ganz, ganz bemerkenswert finde, bei all dem, was du so beschreibst, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie geht man mit Kindern um, wie sind Kinder so in ihrem Alltag und wie sollte man die handeln, dass sich ja eigentlich ganz, ganz viel auf das Erwachsenenleben übertragen lässt, nur dass wir dann über andere Emotionen manchmal sprechen.
Im Grunde ist es immer wieder dasselbe, nur in anderer Ausführung. Oder man lernt seine Emotionen erstmal kennen. Also
ich glaube, das ist tatsächlich, da wollte ich mir jetzt die Brücke schlagen, der Faktor, den wir hier heute mit dir benennen können, wo dann auch wieder unsere Stammzuhörerschaft sich irgendwas mitnehmen kann. Weil ich glaube, gerade dieses selber Emotionen kennenlernen, sich selbst irgendwie kennenlernen, sich selbst auch aushalten, mit sich selbst im Reinen sein, ich glaube, das ist ein großer Faktor bei Trauerarbeit, im Verlust, in den Folgen des Verlustes, was ja eine Folgeschwangerschaft sein kann, was der Kontakt mit anderen Menschen sein kann und so weiter. Und ich habe da gestern auch gerade zum Podcast gehört. Eigentlich ging es dort um Training und Leistungsfähigkeit und Radfahren. Die haben sich aber mal so ein bisschen gegenseitig über ihr Leben ausgetauscht, wo sie gerade mit ihren Selbstständigkeiten stehen. Und sie sagte dann halt auch so, dass sie ganz oft so Phasen hat, wo sie einfach so richtig gut mit sich alleine sein kann, wo sie richtig happy mit sich ist, wo sie von sich selbst erzählt, was sie für eine geile Person ist und so. und wo sie sich denn, wie sagte sie das, wenn sie Feierabend macht, freut sie sich, mit sich selbst nach Hause zu fahren, so. Und dann gibt's so Phasen, dass sie das halt gar nicht. Und ich glaube, das ist, ich habe das gestern Abend schon gehört, das ist einfach verdammt gut übertragbar, auf das, was wir hier alle so teilweise erlebt haben und erleben, weil es auch wieder für mich viel in dieses Thema Akzeptanz fällt. Und Akzeptanz ist, glaube ich, ein richtig großer Hebel, der nur einfach, und ich glaube, das habe ich ja auch schon oft beschrieben, viel zu falsch verstanden bzw. interpretiert wird.
Das glaube ich auch.
Weil die meisten denken irgendwie, eine Akzeptanz bedeutet jetzt, in meinem Kontext zum Beispiel, dass ich sagen würde, es ist gut, dass du gestorben bist.
Ja.
Das ist aber Quatsch. Akzeptanz wäre in dem Fall, Lou ist gestorben. Das kann ich nicht ändern.
Genau,
ist
nicht mehr auf Krampf verändern wollen. Ja.
Ich kann keinen Einfluss mehr nehmen. Das Einzige, wo ich einen Einfluss drauf nehmen kann, ist das, was danach alles kommt. Und welchen Einfluss ich da nehme, das steht erstmal auf einem völlig anderen Blatt Papier. Ob ich da jetzt 8 Wochen heule, ob ich 8 Wochen eine Weltreise hinter mich bringe und mein Leben komplett erweitere. Aber ich glaube, egal was ich danach mache, was maßgeblich helfen wird, ist, wenn ich erstmal vor diesen 8 Wochen die Akzeptanz habe, Lou ist tot, Lou ist gestorben.
Ja.
Und eine Akzeptanz ist immer wertfrei. Und das ist so spannend, das habe ich gerade auch dem einen Kontakt, mit dem ich hier so ein bisschen enger bin, vermittelt. Und für den war das auch so ein Changing Point, zu realisieren, okay, Akzeptanz heißt nicht, das ist gut, das ist schlecht, sondern Akzeptanz heißt erstmal, das ist.
Ja, die Menschheit ist aber in so einem Wertstruggle irgendwie. Es ist ja alles egal, wo ich lang gehe. Irgendwie guckt man ja immer, oh, hier ist schon wieder Leerstand. Kacke, die Stadt stirbt irgendwie aus. Dann ist da einer mit einer komischen Frisur, die mir nicht passt. Also man ist ja, egal was man sieht, immer im Bewerten. Und das langsam abzulegen. Weil
unsere ganze Welt uns das ja auch nur noch vorlebt.
Ja. Genau. Aber das langsam abzulegen, weil dann fängt man nämlich auch an, sich selber ein bisschen wertfreier begegnen zu können. Und das ist gar nicht so unwichtig, dass man nicht denkt, weiß nicht, jetzt kommt vielleicht irgendwie wieder so ein Trauerschub oder so. Also Trauer ist ja so eine wellenförmige Emotion, die einfach nicht immer da ist. Aber wenn, dann kann sie vielleicht so ein bisschen schwappen oder auch einen nochmal wirklich richtig von den Füßen reißen. Schon, ja. Und dann eben auch das zu akzeptieren und nicht zu bewerten, oh nee, jetzt nicht schon wieder, voll unpassend, sondern zu sagen, okay, ist jetzt so.
Ich habe keine Zeit für den.
Ja, ist ja einfach tatsächlich leider häufig so, egal für welche Emotionen, ob es jetzt irgendwie ein Ärger ist, den man runterschluckt oder dem sagt, okay, ich sehe, dass du da bist, also das muss man auch nicht laut sagen, sondern reicht im Kopf. Ich sehe, dass du da bist, wirklich, als wenn das jetzt irgendwie jemand wäre, der einem gegenübersteht und ich kümmere mich später um dich. Und dann aber auch wirklich das später einzuhalten und nicht zu sagen, ja, jetzt nicht, sondern dann abends wirklich nochmal drüber nachdenken oder am nächsten Tag, wenn man die Zeit findet, was war da eigentlich gerade? Weil alles, was man sonst wieder so runterschluckt, ist wie so ein Wasserball, den man dauerhaft im Pool versucht zu versenken. Und das verbraucht so viel Kraft und Energie, alles, was man so unterm Deckel halten möchte. Und natürlich kostet das auch Kraft, eine Emotion mal durchzufühlen und zu Ende zu fühlen. Heißt nicht, dass sie nie wiederkommt, aber für den Moment mal durchzufühlen.
Ja.
Und das ist bei den Kindern letztendlich genauso, wenn man dann nämlich sagt, ach, guck mal, hier hast du einen Schokoriegel im Wutanfall. Erstmal Zucker und Wut ist keine gute Idee. Aber auch irgendwie, hallo, hier hast du ein schönes Spielzeug oder so.
Nee.
Dann ist diese Wut nicht durcherzählt. Und oft ist es so, dass es dann nur den nächsten kleinen Auslöser braucht und dann zack, knallt es gleich wieder.
Ich ertappe mich dann immer, ihn auch teilweise abzudecken mit, wo ist eine Lampe?
Ja, das ist halt voll nicht gut.
Nee.
Aber es ist ja, aber ich glaube, es ist das, was du gerade beschreibst, dieses Ablenkungsmuster oder auch dieses Gefühle nicht durcherleben, das ist gerade heute, also heutzutage nicht nur im Kontext mit negativen Emotionen, sondern ich glaube, es passiert auch ganz oft mittlerweile mit positiven Emotionen. Beste Beispiel, das mir gerade wieder einfällt, ist Konzerte, Musicals, was weiß ich, dass sie einfach von ganz, ganz vielen Menschen nur noch durchs Handy-Display gesehen werden, weil ich brauche am besten das ganze Konzert auf Video, ich brauche am besten von jedem Bühnenbild irgendwie ein Foto, weil es macht ja auch kein Mensch Fotos. Es sind ja auch nicht so, dass da professionelle Leute rumhüpfen, die Fotos machen für die Künstler und die dann, also ist ja
ausgeschlossen. Findest das auch alles nicht auf YouTube da? Nee.
Nein.
Und jedenfalls finde ich das so schade. Also ich bin da manchmal so, gerade wenn ich ohne Nicole auf einem Konzert bin, wo ich aber weiß, dass die halt auch Berührungspunkte mit dem Künstler hat, einmal war es in Imagine Dragons letztes Jahr, wo du theoretisch dabei gewesen wärst. Oder sonst ist
da es halt... Da habe ich mir Bad Liar gewünscht.
Oder andere Künstler sind halt Künstler, da würdest du jetzt nicht mit mir aktiv hingehen. Aber da hast du trotzdem deine ein, zwei Lieder, die ich dann für dich halt filmen würde, nehmen, einfach um dich da teilhaben zu lassen, weil ich kann dir das schnell rüberschicken. Aber der Rest ist so, ich mache mir ein, zwei Bilder einfach, damit ich sowas für die Erinnerung habe.
Mhm.
Aber der Rest wird da einfach direkt so reingespeichert.
Ja.
Und ich glaube, dass das auch das Durchführen einer Emotion ist. So. Und dass das nicht darauf bauen darf, dass du dir für diese Emotion am nächsten Mal erstmal 20 Videos reinpfeifen musst.
Ist ja dann auch nicht mehr so abrufbar. Das ist dann irgendwie so ein bisschen aus der Konserve sozusagen. Mhm. Und um sich so zurückzuerinnern, ist es ja schon irgendwie ganz nett, aber dann, man guckt sich die ja sowieso nicht mehr so in aller Fülle an.
Nee.
Und das Ding ist ja auch, wenn man nicht mehr in der Lage ist, so die negative Gefühle gibt's eigentlich nicht. Es gibt nur gute Gefühle, es gibt angenehme und Gefühle unangenehme. Genau. Und das ist ja aber auch so ein Gesellschaftsding. Also so Trauer, Schmerz, der ganze Kram, der darf ja gerne einfach schnell beendet werden. So dieses Trösten oder drüber hinweggehen und hoffen, dass es nicht wieder anklingelt.
Dafür. Welche drei Schritte muss ich machen und danach ist es vorbei?
So, das war Teil 1 mit Kaya. Ob es ein dreischrittiges Rezept gegen Trauer gibt oder nicht, das hört ihr dann nächste Woche. Kaya hat auf jeden Fall einen sehr interessanten Einblick für uns. Das heißt aber auch, dass ich euch jetzt eine schöne Woche wünschen darf. Hoffe, Teil 1 hat euch gefallen. Und ihr freut euch auf Teil 2 und hört ihn genauso gerne nächste Woche. Wie gesagt, nochmal sorry für die Audioprobleme, dass ich da etwas hallig klinge diese Woche und nächste Woche. Habt eine schöne Woche, passt auf euch auf und bis nächste Woche. Ciao.
So, das war's für heute bei Sternwege. Ich hoffe, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und die nächste Folge erscheint auch schon am Montag in einer Woche. Also bleib gespannt. Wenn du gerade Unterstützung brauchst, zögere nicht, Hilfe anzunehmen. Die Deutsche Depressionshilfe reichst du anonym unter der 0800 3344 533. Und wenn du Wünsche, Tipps oder Fragen hast, schreib mir gerne auf Instagram. Das Profil findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis bald und denk daran, du bist nicht allein auf deinem Weg.